Dankeschön. Ich starte mit einer kleinen Umfrage. Das heißt, ihr müsst eure Gehirne aktivieren. Und zwar wüsste ich gerne von euch, wer hat schon mal in diesem, ja, einer meldet sich schon, das ist schon richtig, wer hat schon mal in diesem weltweiten Netz, was sich Internet nennt, zum Beispiel auf Facebook, Twitter, Instagram, etwas gepostet? Okay. Vielleicht ein Bild, ich habe schon mal ein Bild, ein Text, so vielleicht einen persönlichen Spruch, eine Weisheit, Text. Wer hat schon mal eine sportliche Leistung von sich gepostet? Gesagt, heute 28 Kilometer in 20 Minuten gelaufen. Du, das habe ich mir gedacht. Und wer hat dann danach geschaut, wie viele Leute es geliked haben und vielleicht auch wer? Nach der Sportlinie? Nein, generell, wenn du was gepostet hast. Ich habe schon mal geguckt. Okay. Vielen Dank für die repräsentative Umfrage. Ich glaube, Facebook und diese Plattformen machen einen ganz alltäglichen Vorgang ziemlich deutlich. Ich glaube, du und ich, wir sehen uns danach, gesehen zu werden. Und es macht uns ziemlich fertig, wenn keiner uns sieht. Keiner sieht, was wir geschafft haben oder keiner sieht, was uns passiert ist. Oder andersrum gefragt, vielleicht hatte jemand von euch auch schon mal Schiss davor, etwas zu posten, was er eigentlich gar nicht posten wollte und im Nachhinein gemerkt hat, besser wäre es gewesen, ich hätte es gelassen. Oder Glück gehabt, ist doch nicht gepostet und im Nachhinein gemerkt, war gut so. Ich glaube, genauso wie wir uns danach sehen, dass wir gesehen werden, haben wir auch Angst davor, beurteilt zu werden. Also, dass uns andere Leute anschauen und sagen, oh, saumäßig peinlich, was der da gepostet hat. Was für ein Spruch. Alter. Wie heißt es? Bilder, gute Sprüche mit Bilder? Wie heißt es noch? Nachdenkliche Sprüche mit Bilder. Also, kennt ihr bestimmt. Ich kriege meine Sprüche für die Predigten, ziehe ich meistens daher. Ich gucke immer nach, was da steht. Ich glaube, wir haben Schiss davor, dass Menschen, ohne dass wir überhaupt was mitbekommen davon, aus der Ferne uns bewerten. Oder noch eine Nummer größer, aus der Ferne uns überwachen. Deshalb suchen wir nach vertrauenswürdigen Gegenübern. Deswegen nehmen wir meistens nicht jede Freundschaftsanfrage an. Und deswegen machen sich auch manche Menschen von uns darüber Gedanken, welche Mail-Server sie benutzen oder so. Aber auch nur manche. Wir suchen nach vertrauenswürdigen Gegenübern, die uns nicht aus der Ferne verurteilen, sondern die uns schätzen. Und auch wenn wir mal was Komisches machen, weiter zu uns stehen. Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, die auch was mit dem Gesehenwerden und Beurteilen und so zu tun hat. Es geht in der Geschichte ums Nicht-Gesehenwerden, um kalte Blicke und es geht um überraschende Wendungen. Und die ganze Geschichte beginnt mit einem Versprechen. Du bist der Vater eines ganzen Volkes. Und als Abraham, so heißt der gute Mann, diese Worte hört, ist er 75 und kinderlos. Und der Zeiger seiner biologischen Uhr und der seiner Frau tickt beständig. Aber Abraham glaubt tapfer. Schließlich ist Gott derjenige, der es ihm verspricht. 10 Jahre später, es geht schnell in der Geschichte, wir springen, kein Nachkomme in Sicht. Und Abraham verliert langsam die Hoffnung und überlegt sich, wie könnte es sein, dass ich Vater von einem ganzen Volk werde? Die Diener gehörten damals auch irgendwie zur erweiterten Familie dazu. Und er hatte sich gedacht, einer meiner Diener, der hat Kinder, den mag ich. Das wird jetzt offiziell quasi mein Nachfolger. Und Gott begegnet ihm wieder und bekräftigt, du selbst wirst ein Nachkommen haben. Seine Frau, Sarai, glaubt nicht mehr so richtig daran, Kinder zu bekommen. Sie glaubt es gar nicht mehr. Sie wartet jetzt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und sie hat eine ägyptische Leibmagd, das heißt eine Vertraute, mit der sie ja auf Schritt und Tritt, von der sie auf Schritt und Tritt begleitet und unterstützt wurde. Und ihr Name ist Hagar. Und Sarai geht zu Abram und schlägt ihm vor: Geh doch zu Hagar, schlaf mit Hagar und vielleicht bekomme ich auf diese Art und Weise ein Nachkommen. What? Also es klingt für uns ziemlich grausam. Und die Geschichte schweigt sich darüber aus, wie Hagar das fand, dass sie zur Leihmutter werden sollte. Es war aber durchaus gängig damals, dass die Magd für ihre Herrin ein Kind auf die Welt bringen musste. Und an dieser Stelle beginnt das Drama, das ich heute mit euch genauer betrachten möchte. Abram schläft mit Hagar. Hagar merkt, nicht direkt am ersten Tag, habe ich mir sagen lassen, aber sie merkt, dass sie schwanger geworden ist. Und das erfüllt sie mit Stolz. Schwangerschaft ist ein gutes Zeichen. Das zeigt, dass sie als Frau was beizutragen hat, dass sie wichtig ist. Und ihre alte Herrin, die Sarai, die wird in diesem Leben wohl keine Kinder mehr bekommen. Und Hagar beginnt auf Sarai herabzuschauen. Und sie spürt das und es tut ihr weh. Also sagt sie zu Abram: Pass auf, diese Frau, Hagar, habe ich dir gegeben, damit sie für uns ein Kind zeugt. Und jetzt stellt sich meine Magd über sich. Gott sei der Richter zwischen uns. Und Abram sagt: Okay, tu du mit deiner Magd, was in deinen Augen gut ist. Also zahlt Sarai ihrer Magd ihre Überheblichkeit zurück und behandelt sie herabwürdigend. So lange, bis es Hagar nicht mehr aushält und sie vor Sarais Angesicht in die Wüste flieht. Kurze Pause. Seht ihr, was da passiert? Oder hört ihr, was da passiert? Ich wiederhole das nochmal in kurz. Hagar schaut auf Sarai hinab. Sie ist überheblich geworden. Und Sarai darf tun, was gut in ihren Augen ist, und behandelt sie herabwürdigend. Und Hagar hält es nicht mehr aus und flieht vor Sarais Angesicht. Die ganze Geschichte spielt mit dem Sehen, gesehen werden, nicht sehen. Das kommt fast in jedem Satz davor. Und das Angesicht ist die Kommunikationszentrale. Das Gesicht ist vor allem in diesem Kontext, in dem es geschrieben steht, eigentlich wie ein Buch, aus dem du lesen kannst, wie dein Gegenüber über dich denkt. Hagar erntet nur noch kalte und prüfende Blicke. Und sie spürt, dass Sarai sich von ihr abgewandt hat. Also entschließt sie sich zu fliehen. Was muss alles passieren? Wie muss sich das angefühlt haben, dass diese Magd flieht? Als schwangere Frau durch die Wüste. Ist eine gute Idee? Nein. Wir haben es auch jetzt officially approved bei Schwangerschaft. Also, schwangere Frau rennt durch die Wüste. Läuft, macht Pause, läuft weiter. Gut 80 Kilometer, ich habe das ausgerechnet mit einem Atlas, ist sie schon gelaufen. Als sie plötzlich jemand anspricht, 80 Kilometer durch die Wüste, schwanger. Wir wissen nicht, wie derjenige aussieht, der sie anspricht, aber der Erzähler sagt da, es ist der Bote Gottes. Und der Bote Gottes, das könnte vielleicht auch Gott selber sein. Niemand weiß ganz genau, wer dieser Bote Gottes ist. Auf jeden Fall ist es jemand, der in Gottes Autorität spricht. Und bevor es weitergeht, habe ich eine Frage an euch. Ist Gott in dieser Geschichte schon explizit vorgekommen? Fällt jemandem was ein? In dieser Abschwangerschaftsgeschichte? In den Begegnungen? explizit schon vorgekommen?
Doch.
In der Verheißung, aber das war schon früher, als ich meine jetzt in dieser Schwangerschaftskiste, er soll Richter sein, ganz genau. Sarai sagt zu ihrem Mann, Gott sei der Richter und richte das Unrecht, was hier passiert, denn meine Magd überhebt sich über mich, schaut auf mich herab. Und jetzt ist die Magd, die ihr gehört, geflohen. Und Gott tritt auf, Gott, der als Richter gerufen wurde. Wie tritt Gott hier auf? Gott sucht Hagar. In der Stelle steht, und der Bote Gottes fand sie am Brunnen. Gottes Bote macht sich auf den Weg, um Hagar zu suchen. Gott sucht eine Frau, eine Ausländerin, eine Sklavin. In den damaligen Kategorien war das jemand, für den man sich nicht besonders interessierte. Da schickt man andere Diener hinterher, die rufen, aber da geht man nicht als Herr persönlich. Und Gott sucht Hagar. Er geht ihr nach in die Wüste. Und als er sie findet, da sagt er nicht erstmal, na du kommst auch wieder mit. Ich stecke dich hier jetzt gleich in meinen Umhang und wir fliegen darüber. Sondern er sagt zu ihr, er bringt sie ins Nachdenken und sagt, Hagar, Dienerin Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Er konfrontiert sie und bringt sie ins Nachdenken. Und Hagar kann auf diese Frage nur antworten, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin. Mit anderen Worten, ich weiß, wo ich herkomme von meiner Herrin. Ich weiß, wo ich bin, auf der Flucht, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich bin auf der Flucht, weg von da, wo ich herkomme. Gott sucht sie, bringt sie ins Nachdenken und dann konfrontiert er sie. Er nimmt ihr die Entscheidung, wo es hingeht, ab und sagt, geh zurück zu deiner Herrin und nimm deine Situation an. Geh zurück, da ist dein Platz. Warum sagt er das? Weil sie Sarai gehört und Gott da als Richter auftritt und wieder das Recht herstellt? Oder vielleicht auch, weil sie in der Wüste gar nicht überleben würde und ein Kind bekommen soll und Gott sagt, das kannst du nur da tun? Wie auch immer, wir wissen nicht, warum er das macht, aber er sagt zu ihr und konfrontiert sie, geh zurück. Und dann ermutigt er sie und sagt, du wirst einen Sohn bekommen. Der wird Ismael heißen. Ismael heißt Gott hört. Und aus deinem Sohn wird ein großes Volk entstehen. Du wirst einen Sohn bekommen und er wird Ismael heißen. Und dann? Wie reagiert Sarai darauf? Da steht wörtlich dann, und sie nannte den Namen Jahwes, also den Namen dessen, der mit ihr redete, und sagte zu ihm, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Zeitraffer. Hagar schaut auf Sarai herab. Sarai darf tun, was in ihren Augen gut ist. Hagar muss vor dem Angesicht fliehen, weil ihre Blicke die Lebensenergie ihr einfach entziehen. Und dann kommt Gott und Hagar sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ändert alles für sie. Dieser Blick Gottes gibt ihr die Kraft, zurückzugehen. Sie dreht um und geht wieder zurück. Gott tritt hier als Richter auf, den Sarai gerufen hat. Aber Gott als Richter heißt vor allem, Gott richtet auf. Wir kennen den Richter in unserem Gerichtsverständnis römisch geprägt, vor allem von der Justitia. Das ist, ihr habt vielleicht das Bild vor Augen, da siehst du in einer Hand ein Schwert, in der anderen Hand eine Waage und über den Augen eine Binde. Und mir kommt es vor allem auf diese Augenbinde an, denn die besagt, dass Justitia ohne Ansehen der Person, das heißt, egal wer da vor ihr ist und egal in welcher Situation, Recht spricht. Dass es Kategorien gibt, Paragraphen, anhand von denen sie entscheidet. Und in der Bibel wird Gott auch als Richter beschrieben, aber in einem ganz anderen Licht gezeichnet. Das ist kein Richter mit verbundenen Augen, der einfach nach Regel A bis Z entscheidet, sondern es ist ein Richter, der ganz genau hinsieht, um wen es geht, der nicht abstrakt entscheidet, nicht mit verbundenen Augen, sondern indem er hinschaut, im Ansehen der Person, unter Berücksichtigung ihrer Umstände. Und dessen Ziel ist es, nicht klein zu machen, sondern aufzurichten. Und wie immer gibt es in Hagars Situation nicht die eine Schuldige. Denkt mal an die Situation zurück. Die Grundsituation, sie ist Sklavin und muss mit ihrem Herrn schlafen. Erstmal eine gesellschaftliche Grundsituation, wo wir heute sagen würden, ziemlich bescheiden. Dafür kann sie nichts, da ist sie drin. Da muss sie mitmachen. Dann behandelt sie ihre Herrin überheblich. Sarai hält sie wiederum klein und sie haut ab. Das ist eine große Verkettung, wo alle Umstände sich gegenseitig nur schwieriger machen. Aber Sarai hat ihren Teil an Schuld da drin. Sie hat die andere überheblich behandelt. Sie ist abgehauen. Und Gott sagt ganz klar zu ihr, du gehörst zu Sarai und Abram, geh wieder zurück. Aber nicht als gebeuteltes, erniedrigtes Wesen, als die Schuldige, die hier wieder angeschleppt wird, sondern als eine, die weiß, was auch immer ich getan habe, Gott sieht mich, aber er sieht mich so an, dass ich erhobenen Hauptes wieder zurückgehen kann. Wie ist es bei dir? Stell dir vor, dir begegnet jemand und fragt dich, wo kommst du her? Und wo gehst du hin? Bist du auch auf der Flucht? Bist du vielleicht auch irgendwo schuldig geworden oder bist in einer Situation, die so verzwickt ist, dass du nur noch raus möchtest? Und weißt du, wo es hingeht? Und dann glaubst du, dass Gott sich auch auf die Suche nach dir macht? Dass er auch dir in die Wüste, wo auch immer, nachlaufen würde? Glaubst du, dass Gott auch dich sieht? Es ist meine tiefe Überzeugung, dass Gott mich sieht und dass er dich sieht. Und das kann einem Angst machen, wenn Gott ein Beobachter wäre, der dich aus der Ferne bewertet, der dich vielleicht aus der Ferne überwacht. Aber Gott ist nicht der ferne Beobachter, der richtet und verurteilt und sich denkt, ach du Scheiße, was er wieder gemacht hat. Ich habe es gesehen, Katastrophe. Sondern Gott sucht den Kontakt, er geht hinterher, er sucht das Vertrauen. Gott sieht mich. Und was mir bei der Vorstellung einfällt, ist der Blick von anderen Menschen. Der Blick von Menschen, die mich freundlich ansehen, wenn ich was Gutes gemacht habe. Und der Blick von Menschen, die mich ärgerlich ansehen, wenn ich Scheiße gebaut habe. Der Blick von Menschen, die mich fordernd ansehen, wenn ich jetzt endlich mal zu Potte kommen müsste. Diese Blicke können verunsichern und wehtun. Und Gott, der alles sieht, was ich denke und fühle, der noch viel tiefer sieht als das, was die Menschen sehen können, der sieht mich. Und ich glaube, wir sehen an der Art, wie Jesus beschrieben ist, wie Gott Menschen anschaut, wie er es damals getan hat und wie er es heute macht. Ehrlich, ohne irgendwas beschönigen zu müssen, ohne Filter drüber zu legen. Mutig. Er guckt dahin und auch wenn es dreckig wird, guckt er nicht weg und sagt sich, boah, ey, das muss ich mir heute nicht geben, sondern Jesus ist mutig und guckt hin und liebevoll, annehmend. Die Menschen zum Kontakt einladend und dann aber auch ehrlich konfrontierend. Er konfrontiert dann die Menschen. Wie hier. Hagar wird mit ihrer Situation konfrontiert und Gott sagt, komm zurück, geh zurück. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Vielleicht konfrontiert dich Gott damit, zurückzugehen. Ich weiß nicht, wo du herkommst, ob du vielleicht abgehauen bist. Aber Gott ist nicht immer der, jetzt könnte man sagen, der sagt, wenn du daherkommst, dann geh da wieder hin zurück, sondern er ist auch manchmal der konfrontiert, um aufzubrechen. Es gibt nämlich noch einen zweiten Teil der Geschichte, den ich aber nur ganz kurz anschneiden möchte. Der ist 13 Jahre später. Hagar war 13 Jahre noch da und hat ihren Sohn Ismael großgezogen. Und Abraham und Sarah, wie ihre Herren mittlerweile heißen, haben wirklich einen Sohn bekommen in der Zwischenzeit. Jetzt vor kurzem erst. Der ist Isaak. Und als Sarah mal sieht, wie Ismael, der 13-Jährige, mit dem Kleinen spielt, oder es ist mittlerweile schon 2 Jahre später, der 15-Jährige mit dem Kleinen spielt, durchfährt es sie wie ein Blitz. Dieser Ismael darf nicht erben anstelle von meinem Isaak. Und zwar traditionell so, dass der Mann den Erstgeborenen seiner Frau zum Haupterben machen konnte. Auch wenn die Frau nur eine Nebenfrau war. Das heißt, Abraham hätte Ismael zum Haupterben machen können. Und Sarah sagt ihm, auf keinen Fall. Nur das Problem ist, wenn er Ismael nicht zum Haupterben macht, dann muss er seine Mutter und ihn aus der Familie rausschicken, ihm eine Aussteuer mitgeben und ihm die Möglichkeit geben, sonst wo ein neues Leben zu starten. Also sagt ihm Sarah, schick die beiden weg. Die dürfen nicht die Haupterben werden. Und Abraham tut es weh. Das ist sein Sohn und er spricht mit Gott darüber. Und Gott sagt, ja, schick sie weg. Lass sie los. Also tut Abraham es. Die Frage, ist sie damit auch aus dem Blickfeld Gottes verschwunden? Interessiert er sich noch für Hagar und Ismael, wenn sie nicht mehr zu Abraham gehören? Scheint erstmal nicht so zu sein, denn wieder irrt Hagar durch die Wüste. Und diesmal hat sie noch einen Jungen bei sich, dem die körperlichen Strapazen ziemlich zusetzen. Sie hat das Gefühl, sich nicht voranzukommen, immer wieder an der gleichen Stelle anzukommen. Hier war sie doch schon mal. Und das Wasser in ihrem Schlauch wird so langsam leer und ihrem Jungen tut alles weh. Also legt sie ihren Jungen unter einen Strauch und geht ungefähr 50 Meter weit weg von ihm. So, dass sie es nicht sehen kann, wenn ihr Junge da stirbt. Weil sie sagt, da kann ich nicht dabei sein. Das möchte ich nicht übers Herz bringen müssen. Und sie klagt und ihr Junge klagt. Und plötzlich ist da wieder dieser Bote Gottes. Diesmal nicht in Form einer Person, sondern einer Stimme vom Himmel. Und die Stimme sagt, was ist mit dir, Hagar? Fürchte dich nicht. Gott hat die Stimme deines Knaben gehört, dort, wo er liegt. Steh auf, nimm deinen Knaben und führe ihn an deine Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und Gott öffnete ihre Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Gott geht weiter mit den beiden. Und er hört sie immer noch, er sieht sie immer noch. Er hat zwar zu Abraham gesagt, schick sie weg, aber dann ist er mitgegangen. Und er hat Abraham auch versprochen, auch aus Ismael werde ich ein großes Volk machen. Und Hagar hat schon mal diese Erfahrung gemacht, dass Gott ihr in der Wüste begegnet. Aber in dem Moment konnte sie es nicht mehr glauben, dass Gott wiederkommen würde. In dem Moment war sie verzweifelt und hat gedacht, alles ist vorbei. Und ich kenne das von mir, dass Gott zu glauben, dass er mich sucht, dass er mich sieht, dass er in meinem Leben dabei ist und was verändern kann, dass er mich hört, das ist nicht etwas, was ich auf einer Checkliste für immer abstreichen kann und sagen kann, Glauben habe ich gelernt. So, ich glaube, dass Gott mich sieht für jetzt und immer. Sondern das ist was, was ich von Situation zu Situation immer wieder lernen muss und auch darf. Gott konfrontiert hier in der Situation wieder. Diesmal heißt es nicht, geh zurück, sondern geh fort. Aber wieder geht er mit.